Hallo, ich heiße Adam Kirwas und das ist mein Podcast Erotische Geschichten. Miriam stand vor Ernst. Sie war und ist noch unentschlossen. Sie weiß nicht, was sie machen soll, wo sie hingehört. Wie ist sie nur hierher gekommen? Der Ort, der Weg scheint ihr so fern zu sein. Aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Sie steht dort vor Ernst, verloren in seinen Augen, nicht wissend, was sie machen soll. Aber sie ist entschlossen, nicht mehr zurückzugehen. Sie kann da nicht mehr zurückgehen. Dort draußen ist nichts. Dort draußen ist nur Finsternis. Dort draußen findet sie keinen Sinn. Dort draußen hat sie sogar Angst. Angst, dass sie sich verlieren könnte. Angst, dass sie keine Hoffnung mehr in ihrem Leben finden würde. Dass heute der Tag irgendwo hinmünden würde. Irgendwo hinmünden, wo sie nicht sein will. In ihr selbst ist doch der Wunsch hervorgekommen, dass sie vielleicht noch etwas versuchen sollte. Versuchen, um ihr Leben doch noch auf die Reihe zu bekommen. Um aus dem Ganzen doch noch einen Sinn heraussehen zu können. Doch. Und dieser Weg, der hat sie hierher gebracht, so Ernst, zu diesem Licht in der Finsternis. Sie steht sich vor die Tür. Als ob sie die Tür verriegeln will, als ob sie nicht weggeschickt werden will. Für einen Moment ist sie überrascht von ihrer eigenen Entschlossenheit. Noch nie wollte sie etwas für sich selber haben. Noch nie hat sie um etwas gekämpft. Sie konnte nicht, sie musste sich immer zurückstellen, hintanstellen, den Wunsch anderer Leute beachten, nie an sich selber denken. Sie hatte niemals gelernt, resolut zu sein, zu wollen, sich selbst durchzusetzen, zu sagen, ich, das waren alles fremd, diese Sachen waren alles fremd für sie, nicht von einer tiefen, von einer ganz anderen Welt. Doch da und dort, nun schien sie der Eifer gepackt zu haben, der sich doch noch an irgendetwas zu klammern, das Leben zu verstehen, ihnen einen Sinn zu geben, dem Moment einen Sinn zu geben, als ob sie sagen musste, betonen musste, dass es einen Grund gibt, warum sie da ist, dass es einen Grund gibt, warum sie vor einem Fremden steht, vor einem Menschen steht, den sie davor noch nie gekannt hat, dass sie sich einbilden mag, resolut zu sein, doch sie will anders alles nicht denken. Sie will nicht mehr daran denken, wie das wirkt, wie das Etikett wohl wahrgenommen wird, was dieser fremde Mann von ihr denkt. Das alles sind Nebensächlichkeiten. Das alles hat sie draußen am Weg verloren, hinter sich gelassen. Hier geht es um mehr. Sie weiß es. Hier geht es um etwas Tiefgründiges, um etwas, das jenseits von sozialer Scham ist. Hier geht es um den Sinn des Lebens. Hier geht es um ihren Sinn. Darum, wohin ihr Leben hinführt und wohin ihr Leben bis hierher geführt hat. Sie steht doch für einen Augenblick unentschlossen vor Ernst. Ernst, der nun sie anstarrt. Nicht wissend, was er machen soll. Dieser Augenblick, so denkt er sich, wird sich wohl auflösen, jemand, der verwirrt ist. So eine attraktive, schöne Frau ist in seine Hütte, in seine schäbige Hütte gekommen. Er, der sich jahrelang als Eremit von der Welt abgesondert hat, der von der Welt dort draußen nichts wissen will, keine Ahnung von ihr hat, den Anschluss an die Welt dort draußen verloren hat, doch in seinem Refugium so etwas wie Glück empfunden hat. Glück dadurch, dass er den alltäglichen Reizen nicht erlegt. Dass er, trotz dass er im Leben keine Erfüllung empfunden hat, sondern nur Leere, dass er trotz dieser ganzen Leere so etwas wie Zufriedenheit empfinden gelernt hat. Diese Zufriedenheit, die daher rührt, dass er eben nicht lebt, dass er eben am Leben nicht teilnimmt, dass er in einer kleinen Welt lebt, somit seine Welt überschaubar ist, somit seine Welt nicht verdrießlich ist, verdrießlich darum nicht, weil sie jedwede Alternativen, jedwede Optionen entbehrt. Er muss nicht jeden Tag diesen möglichen Lebenspfaden, die er hätte gehen können, ins Auge treten. Er muss nicht jeden Tag sich fragen, ob seine Lebensentscheidung, die ihn in diese Hütte gebracht hat, ob die noch irgendeinen Zweck hat, ob die überhaupt klug war. Und was bedeutet schon klug, ob die ihm wirklich Erfüllung gibt. All diese Entscheidungen, all diese Möglichkeiten, die sind von ihm fortgenommen, vorweggenommen. Hier in seiner kleinen Welt ist alles so monoton, berechenbar, sodass es nicht angsteinflößend ist, sodass es ihn nicht immer und ständig daran erinnert, dass sein Leben, das er bis dahin gelebt hat, nicht sein eigenes war. Dass sein Leben im Grunde nur darin bestand, seinem Großvater zu genügen, für ihn dieser Junge zu sein, für den er am Anfang nichts anderes als Verachtung hatte, den er als fremd, als wild, als nichts seinem Blute würdig ansah. Und hatte er nicht versagt? Hatte er nicht im Leben versagt, obwohl er allen erfüllt hatte? Und war es nicht so gewesen, dass diese Erfüllung, für die er davor gelebt hat, dieses Gefühl, andere glücklich zu machen, dass dieses Gefühl schrittweise, so denkt er sich, schrittweise und später mit einem Schlag erlosch, dass dieses Gefühl ihm keine Befriedigung mehr gab. All diese Jahre, wo er das gemacht hat, was von ihm verlangt und erwartet worden war und sich selbst eingebildet hatte, dass ihm das genüge, all diese Jahre waren umsonst. Und er blickte in Leere. Leere, die ihm herunterzog. Leere, die für ihn eine Aufforderung war. Eine Aufforderung war, sich selbst zu finden. Und das war eine schwere Aufforderung. Das war fast so, als ob jemand mit dem Finger auf eine Wunde zeigen würde. Denn nach all den Jahren, nach all den Sinnmomenten und nach all den Zielen, für die er gelebt hat, wie sollte er sich danach ändern? Wie sollte er dann jemand anderes werden? Jemand anderes werden im Auge der Gesellschaft, vor den Augen der anderen, denn hatten die anderen nicht ihn gekannt, nicht Ernst Blumer, diesen Vorstandsvorsitzenden, diesen Ernst Blumer, der gewisse Vorlieben hat, der das mag und jenes nicht, den man berechnen kann, den man verstehen kann, für den man einen Augenblick aufopfern kann, den man sehen kann, den man wahrnehmen kann. War das nicht Ernst Blumer, der von allen bekannt und gekannt war? Und wie sollte er sich dann ändern? Das alles schien so lächerlich, das alles schien so kindlich für ihn. Einfach so, mir nichts, dir nichts, eine Kehrtwende zu machen. Nein, bis zum Schluss hatte das soziale Etikett Ernst noch im Griff. Er konnte sich nicht vor den Augen aller verändern. Er konnte sich nicht vor den Augen aller selber finden. Wie hätte das überhaupt gehen sollen? Wie hätte das überhaupt funktionieren sollen? Sich selber finden in seinem Alter, das war ihm einfach zu peinlich. Aber auch die Gesellschaft war ihm zu unerträglich geworden. Er musste gehen, er musste sich hier verstecken. Und nach all den Jahren, die er hier war, war ihm das doch am angenehmsten. Hier in dieser Berghütte, in dieser Abgeschiedenheit, vergeht die Zeit anders. Vergeht die Zeit in ganz anderen Sprüngen. Die Zeit hat für Ernst so kein Verlangen, kein Streben, keine Aufforderung, er möge doch etwas tun, kein Verlangen, er soll irgendetwas erreichen, keine Deadline, keine To-Do-Lists, keine Wunsch, kein Aufdringen, dass er etwas machen sollte. Hier ist die Zeit völlig ausgehebelt. Fast so, als ob er in einer ganz anderen Welt leben würde, in eine Welt abgetaucht ist, die er selber bis dahin noch kaum verstanden hat, aber die ihn warm bettet, sein Verstand benebelt, seine Gedanken, sein Ich so behält, wie es ist. Hier in dieser Berghütte, die eigentlich im Grunde nichts anderes als ein Zwischenraum ist, zwischen seiner Vergangenheit und seiner Zukunft. Hier in der Berghütte, hier braucht er sich für nichts zu entscheiden. Hier kann er zwischen diesen beiden Verlangen leben, zwischen der alten Welt, in der er nur für andere, für seinen Großvater gelebt hat, und zwischen der Welt, die Zukunft, die von ihm verlangt, er möge seinen eigenen Weg finden. Er möge herausfinden, wer er ist, wofür er steht, was er, welche Vorlieben er hat. Hier in der Berghütte war er sich selber überlassen, ohne dass die Welt dort draußen ihn herabmindern kann, ohne dass die Welt dort draußen auf ihn hinunterblicken kann, sehen kann, was er wirklich ist, ein unreifer Mann. Denn diese Erkenntnis kam Ernst schon sehr früh, dass das, was er dort macht, eigentlich nichts anderes als unreif ist. Dass er nicht in die Berghütte gegangen ist, um sich selber zu finden, sondern um keine Entscheidungen fällen zu müssen. Und so stand er vor Miriam, vor dieser wunderschönen Frau. Er konnte wieder keine Entscheidungen treffen. Was wollte sie vor ihm? Doch irgendwie erinnerte sich er auch an Desiree, das letzte Mal, wo er sowas wie Lust empfunden hatte, tiefe sexuelle Lust, und versucht hatte, darin einen Sinn in seinem Leben zu sehen, darin Verständnis zu sehen. Miriam, die in ihrer Pracht, die in ihrer Schönheit sowas Ähnliches wie Desiree hatte, so ein Reiz, der ihn packt, Reiz, der ihn vergessen ist, der seine Sorgen vergessen ist, all diese Sorgen von, er möge sich doch verändern, er möge eine Entscheidung treffen, alles scheint zu weit weg zu sein, sondern nur der Moment zählt, nur der Moment, um mit diesem Menschen sich zu verbinden, um diesen Menschen zu berühren, um ihn zu umschlingen, um ihn zu fassen, festzuhalten, zu küssen, für diesen Menschen da zu sein. Und was macht es schon? Was macht es schon, die eigenen Gedanken, die eigenen Selbstzweifel, wenn man für jemand so Schönes, für jemand so Attraktives der Mittelpunkt deren Welt sein kann, wenn man so jemandem von sich selber überzeugen kann, dass man ihn begehrt, dass man durch diese Erlebnisse lebt, wenn man im Hier und Jetzt, in diesem Moment, mit jemandem diese Zeit verbringen kann und diese Zeit für so jemanden unvergesslich wird. Das war der Reiz, der Ernst bewegt. Das ist der Reiz, der Ernst bewegt, in dem Augenblick, in dem er Miriam sieht, diese attraktive Frau, die sich irgendwie in seine Hütte, in seine vereinsamte, karge Welt verirrt hat. Vielleicht war das der Ruf von draußen, vielleicht war das auch für ihn so etwas wie eine Rettung. Eine Rettung von der Einöde, eine Rettung von der Langeweile, an die er sich gewöhnt hat. Eine öde Langeweile, die für ihn nicht mehr so schlimm scheint, die für ihn noch Jahre zuvor unerträglich geworden wäre, sich einfach in eine Berghütte einzusperren und sich an seine Gedanken zu verlieren. Denn das war im Grunde, was Ernst machte, sich an seine Gedanken zu verlieren, sich anzustrengen, etwas Neues aus seinem Leben zu schaffen, sich anzustrengen, sich selbst zu finden. Doch die Gedanken kamen nicht. Sie überwältigten ihn nicht. Er konnte nicht eine hohe Erleuchtung erfahren, sondern alles, was blieb, war Leere. So, was war Miriam? Miriam steht vor Ernst. Ein Moment lang wusste sie nicht, was sie machen soll. Doch nun ist sie mehr und mehr entschlossen. Sie weiß ganz genau, Worte können ihr nicht helfen. Sie will auch nicht wissen, was sie sagen soll. Denn das steht nicht in ihrem Etikettenbuch. Das steht nicht in irgendeiner Verfassung, in irgendeiner sozialen Konversation, dass man sagen kann, ich bin verloren, dass man zugeben kann, ich bin vom richtigen Pfad abgekommen, ich weiß nicht, mit mir anzufangen, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich empfinde eine innere Leere, Ich empfinde in meinem Leben keinen Sinn. Solche Sachen sagt man nicht. Solche Sachen, auch wenn man sie ausspricht, kommen immer leer hinüber. Kommen leer hinüber, als wären sie Phrasen. Obwohl es so für solche Ausdrücke kein Phrasenbuch gibt. Obwohl es solche Ausdrücke immer als Plattitüden abgetan werden. So gibt es doch nichts, was wirklich darauf hindeutet, soziales Etikett bezeichnet wird, die so etwas irgendwie erfassen, die für jemand anderen Verständnis geben, dadurch, dass man sich über Jahre, über Konversationen an solche Gespräche sich gewöhnt hat, diese Plattitüden, diese Phrasen, die man gerne bei Untergesprächen mischt, beginnend mit Smalltalks und mehr weiß, was man darauf antworten soll, auch wenn man es wirklich nicht meint, auch wenn man sich über solche Sachen kaum Gedanken gemacht hat, über den wirklichen Sinn der Sache Gedanken gemacht hat, sondern nur über die Sache reden kann, was man sagt. Und das, was man sagt, soll so gesagt werden, dass man ganz sicher geht, dass der Gegenüber, der Gesprächspartner von einem ein gewisses Bild wahrnimmt. Sodass man sogar in Gesprächen über Sinn, über den Sinn des Lebens, über die Verfassung, über seine eigene Gesundheit und seine Verfassung immer darauf achtet, wie man wahrgenommen wird. So steht es im sozialen Etikettbuch. So redet man über gewisse Sachen, um sich selbst im Raum zu positionieren, um sich selber wahrnehmbar, erkennbar zu machen. Sogar bis zum Tod und bis zum letzten Moment versucht der Tote oder der Sterbende noch seine Kontenance zu wahren, seine Pose zu wahren, darauf zu achten, wie er wahrgenommen wird. Das steht in all diesen Etikettbüchern. Und das konnte Miriam nicht sagen. Sie, die immer darauf bedacht war, das Richtige zu sagen, immer darauf bedacht war, von jedem gemocht zu werden, immer darauf bedacht war, Leute berechenbar zu machen, für sich selbst Leuten gegenüber berechenbar zu machen. Man konnte immer von ihr erwarten, wie der Fotograf, wie all die Leute in der Modelagentur, Miriam würde so und so handeln. Wenn wir das und das Miriam vorschlagen, wenn wir das und das von Miriam erfragen, sie würde so und so reagieren. Das war ihre Welt, das war ihr Verständnis, das war ihr Charakter, der ihr selber Sinn gab. Ihren Charakter, den sie nie wirklich ausbilden konnte, weil sie immer für andere da sein musste. Doch in dem Augenblick, in dem sie vor Ernst steht, weiß sie nichts mehr. Sie will nichts mehr von all diesen Plattitüden, von all diesen Schablonen wissen. Sie möchte etwas anderes erfahren. Etwas anderes, das bis dahin sie immer davon abgehalten hat. Als ob sie bis dahin immer in einem Kreis gegangen wäre. Als ob sie an einem Fuß, an irgendeinem Mittelpunkt, an irgendeinem Ort gefangen genommen worden ist, an diesen Ort gefesselt worden war und ohne dass sie es gemerkt hat, dass sie immer und immer um diese Achse gegangen war, immer im Kreis gegangen war, dass sie bis dahin immer geglaubt hatte, dass sie frei wäre, dass sie eigene Entscheidungen fällen konnte, doch im Grunde konnte sie nie weit weg, konnte sie nie dieser Kette entfliehen, die sie bis dahin immer fest verankert an dieser Stelle hielt. Sie hatte nicht gelebt, sie hatte nicht für sich selber gelebt, nicht für sich selber Lebenserfahrungen gesammelt. Deswegen war sie auch so, in dieser Art und Weise, dass sie nicht aus sich selber hinausgehen konnte, es nicht verstand, denn sie hatte sich darüber noch keine Gedanken gemacht. Miriam war ja diejenige, die immer freundlich war, die immer mit jedem auskam. Und sie war ja nicht diejenige, die sich auf andere Leute aufzwingt, die einmal über die Stränge schlagen kann, die es notwendig hat, nein, in ihrem sozialen Wahrnehmung, so wie Leute sie sehen, war sie ja genau diejenige und wurde sie als diejenige wahrgenommen, die immer freundlich war, gut, zurückgezogen, Verständnis, die zuhören konnte, auch an ätzende Konversationen teilnehmen konnte, der man alles sagen konnte, sagen sogar Wörter, die schmerzten, Geständnisse bereiten konnte. Das alles war in ihrem Kopf, das alles gab ihr dieses Gesicht, diese Falten, diese Lachfalten, die sich in Miriams Gesicht nie wirklich entwickelt hatten, die keine Tiefe hatten, diese Lachfalten, die gezogen waren, die immer nur einem Schauspiel folgten, die immer nur gespielt waren, die nie wirklich aus sich selber herauskamen, wie ihr Körper, den sie der ganzen Welt präsentierte und den sie nie noch nicht selber angeeignet hatte, durch den sie sich noch nicht gespürt hatte, sondern immer durch die Augen anderer sich wahrgenommen hatte. Und da stand sie, so steht sie vor Ernst. Noch nichts sich selbst erfahren, noch nicht wissend, wer sie wirklich ist. Doch eines ist sie, ist sich sicher, sie kann dort nicht mehr draußen gehen. Und Worte fassen schafft sie auch nicht. Was soll sie denn sagen? Ernst, der immer noch stumm vor ihr steht, so unangenehm wird diese Stille schon für sie, dass Miriam nun einen Entschluss fasst. Ein Entschluss, dieser Sache auf den Sprung zu helfen. Ein Entschluss, den sie bis dahin niemals gewagt hätte, den sie nicht geschafft hätte, übers Herz gebracht hätte, denn das war ihr diametral gegenübergesetzt. So etwas würde man von anderen Frauen erwarten, doch nicht von ihr. Sie begann, sich auszuziehen, vor Ernst. Und in ihren Augen, in ihrem Gesicht versuchte sie, so etwas wie Entschlossenheit an den Tag zu legen. Entschlossenheit, dass sie das wirklich will. Dass sie diese Unsicherheit, die sie bis zu diesem Moment noch spürte, dass sie diese Unsicherheit bekämpfen konnte. Ihre Atmung, die ihr schwer fiel, da das, was sie machte, atemberaubend ist. Atemberaubend dahingehend, dass sie sich einbildet in unbekannte, davor nicht gekannte Höhen geraten zu sein, dass sie sich schon schwindelig wird, schwindelig vor ihrer eigenen Willen, als ob ihr Körper das selber wollen würde, als ob es so etwas wie einen Mechanismus in ihr gäbe, der sie retten will, der ihr helfen will, aber auch schwindelerregend sie in irgendwelche Höhen treibt, wie in einer Achterbahn, das hin und her geschleudert wird. Und das, obwohl sie von außen hin das ruhig aussieht, obwohl sie von außen hin alles unter Kontrolle zu haben scheint. In ihrem Kopf spielt sich ein Drama ab. Ein Hin und Her, ein Unverständnis, ein Ringen mit sich selber. Ist sie das wirklich? Doch was ist sie? Sie spürt nun mehr und mehr, dass sie die Kleider sich von Leib reißen muss. Sie spürt mehr und mehr, dass diese Kleider, mit denen sie eingekleidet worden war, dass die nicht wirklich ihr gehören, dass sie selbst keinen Geschmack hat, dass ihr Geschmack immer vorweg genommen worden war. Diese ganzen Geschenke, die sie bekommen hatte, diese ganzen Geschenke von ihren geschiedenen Eltern, die sie nur bekam, um damit ein Elternteil den anderen eifersüchtig machen konnte, damit sie, Miriam, wie ein Besitz herumgereicht werden konnte. Jedes Mal, wenn ihr Vater oder ihre Mutter ihr ein Geschenk machte, meistens waren es Kleider dahingehend, da es sichtbar war, für jeden klar war, und Kleider dahingehend, die dann auch den Geschmack der Mutter oder des Vaters widerspiegelten. Und wenn Miriam diese Kleider anzog, so war es, als ob der Vater oder die Mutter Besitz über sie ergriffen hatte. Und dann selbstverständlich wollte ihr Vater oder ihre Mutter, dass sie die Kleider sofort anzieht und dann zu ihrer Mutter oder zu ihrem Vater zurückgeht, wenn die Besuchszeit vorbei ist, und denen das dann unter die Nase reibt. Sieh her, sie trägt meine Kleidung. Sieh her, das ist mein Wunsch, das ist mein Wille, das ist mein Geschmack, der ihr auf der Haut liegt, der ihr anbehaftet ist, der ihr mehr gefällt als dir. Und dann diese hektische Schadensfreude, dass man in der Hoffnung, dass man Miriam eingekleidet hat, dass man ihr etwas anderes zu anziehen gegeben hat, dass man sie dem anderen Partner hinfort und weggerissen hat und dass dieser Partner dann in Verzweiflung geratet. Das hatten Miriams geschiedene Eltern immer vor Augen gehabt. Das sahen sie immer in jedem Geschenk. Nicht Miriam, nicht für sie, nicht dieses Mädchen, das verloren war, dieses Mädchen, das noch versucht hatte, verzweifelt versucht hatte, all die Jahre diese Beziehung der Eltern zusammenzuhalten, denen Sinn zu geben, dass sie geglaubt hat, dass sie der Grund alleine sein kann, es noch irgendwie zusammenzuhalten, dass sie die Verbindung sein kann, das alles zusammenzuhalten. Doch es war im Grunde, waren all diese Versuche vergebens. Sie halfen niemandem. Sie halfen gar nichts. Sie ließen nur Leere und Verzweiflung und Verbitterung zurück. Denn Miriam, das Produkt dieser zwei liebenden Leute, was war sie eigentlich? Das fragte sich immer und immer wieder. Nein, sie konnte diese Kleider nicht mehr tragen. Ihr ganzes Leben hatte sie nur Kleider getragen, die nicht ihr gehören. Die, mit denen sie sich der Welt präsentierte. Ein Lächeln. Das war alles, was sie aus sich herausbringen konnte. Ein Lächeln, das aber nicht ihr gehörte. Ein Lächeln, das nicht Zufriedenheit ausstrahlte, sondern nur ein Lächeln, das ermüdend wirkte. Ein Lächeln, das nicht Begeisterung widerspiegelte, sondern ein Lächeln, das mit all dem, was um sie herum geschieht, abgeschlossen hat, das abgestumpft ist, das verstanden hat, man kann es nicht verändern. Ein Lächeln, das nichts verändern kann. Ein Lächeln, das Aufgabe signalisiert. Ein Lächeln, das am Ende versteht, man kann es nicht mehr ändern. Man schafft es nicht mehr zu ändern. Diese ganzen falschen Attitüden, Plattüden, das alles will Miriam von sich reißen. Ihre Kleider, ihre Wahrnehmung und so, wie sie von anderen wahrgenommen wird, all das möchte sie abstreifen. All das will sie für einen Moment vergessen, von sich schleudern. Für diesen Moment und genau in diesem Moment leben. Auch wenn sie nicht weiß, was dieser Moment ist. Sie beginnt sich zu entblößen. Sie spürt keine Scham. Sie hat sich schon oft entblößt. Oft entblößt vor Fotografen hat ihnen diese Frau gezeigt. Gut geschminkt. Und hat sich versucht, in dieser Schminke, in all diesen Facetten, sich vorzustellen, wie sie hätte sein können. Dass sie sich mit jeder Kleidung, mit jedem Moment vorstellen kann, wie hätte sie sein können. Was und viel wichtiger, was war notwendig und was wäre notwendig gewesen, dass sie so und so hätte sein können. Miriam, diese Frau, die selbstbewusst ist, die das und jenes machen kann. Miriam, die heute hier, morgen dort ist, die ein Leben lebt, die Jetlag ist, die weiß, was sie will. All diese Gedanken kamen mit all diesen Fotoshootings. Entweder war es am Strand in der Stadt. Was wäre, wenn, stellte sie sich immer vor, wenn sie dort in der Stadt als Geschäftsfrau leben würde, als resolute Geschäftsfrau, von der alles abhing. Diese Fantasien spiegelten sich immer mit. Und sie mischten sich immer in die Kleider. Doch am Ende war das nicht sie. Am Ende waren das nur Wünsche. Wünsche, die sie sich erhoffte. Wünsche, die sie hegte, aus der Leere, in der sie lebte, zu flüchten, weil sie aus dieser Leere flüchten müsste. Nun schien das alles wie ein unerträglich schwerer Jutesack zu sein, der von ihr geworfen werden musste. Diese Last, diese emotionale Last, die sie all diese Jahre mit sich getragen hat, die ihr Sinn und Hoffnung gegeben hat, nicht weil sie wirklich irgendeinem Sinn folgen musste, sondern weil sie ohne es gar nichts hatte, weil sie dachte, irgendwohin müsse sie doch gehen. Jeder Mensch bedürfe doch eines Zieles, eines verstandsmäßigen Zieles. Das alles war jetzt nicht mehr. Das alles war nun verschwunden, bedeutungslos geworden, ihr ganzes Leben bedeutungslos geworden. Und wie sie in diese Berghütte gekommen? Hatte sie nicht sich selbst verloren? Hatte sie nicht in ihrem Leben keinen Sinn mehr gesehen? Hatte sie sich nicht insgeheim gewünscht, dass sie irgendwo auf dem Weg irgendwas treffen würde, sodass sie sich den Rückweg sparen kann? Denn der Rückweg schien für sie unerträglich geworden zu sein. Was hatte sie zu verlieren? Dieser Gedanke mehr und mehr breitete sich in Miriams Gedanken aus. Was habe ich zu verlieren? Wofür habe ich denn bis jetzt gelebt? Wofür habe ich denn bis jetzt mich aufgeopfert? Für andere, die es nicht wahrgenommen haben. Und in diesem Moment dachte sie auch an diese Menschen, von denen sie gedacht hat, dass sie sie lieben würden. Und sie dachte an ihre ätzenden Kommentare, an ihre Verachtenswörter, an ihre verachtenden Worte, an ihre verzogenen, hasserfüllten Gesichter. Und in diesem Moment vor Ernst, als sie begann, sich zu entblößen, diese sozialen Etikette abzustreifen, fühlte sie sich ganz allein dahingehend, weil niemand sie bis dahin wirklich gesehen hat, dass sie bis dahin nur insgeheim in ihrem Kopf lebte, ihre Wünsche, ihr Verlangen in ihrem Kopf lebte, sich nicht aus ihrem Körper herausentwickelt hatten. Sie war verloren, sowas machte es alles schon. Sie starrte ernst an, diese Zweifel, die in ihrem Kopf sich hin und her wälzten, Miriam hin und her schmetterten. All diese verzweifelten Gedanken waren nicht sichtbar für Ernst. Was er sah, war eine attraktive Frau, die scheinbar, so schien es, um ihren Verstand gebracht worden war. Denn wer war denn er, dass hier eine Frau kam, die so attraktiv war, die so reizend war, dass sie beginnt, sich vor ihm zu entblößen? Was ist das? Ist das vielleicht ein Versuch seiner Firma, ihn doch noch zurückzubekommen? Ist er für die Firma unentbehrlich geworden? So etwas konnte sich Ernst nicht vorstellen, so wie er die Firma verlassen hatte. Wer war diese Frau? Wer ist diese Frau? Dachte er sich immer und immer wieder, während sich Miriam auszog. Und dann hatte er auch irgendwie das Begehren mehr und mehr von ihm Besitz ergriffen. Ernst sieht Miriam. Er will mit ihr zusammen sein. Er will wieder diese sexuelle Lust erfahren, die er mit Desiree empfangen hatte. Was er wirklich will, ist vielleicht doch noch das zu sehen, das zu empfinden, was er all diese Jahre immer geglaubt hat zu empfinden, aber nicht wirklich empfunden hat, davor mit Anita. Er denkt an die Enttäuschung der Hochzeitsnacht mit Anita, an das, was er nicht empfunden hat, an das, was er hätte empfinden sollen, wovon jeder redet. Leere, die das erste Mal, das für ihn nicht so angenehm war. Diese Erfüllung, die er sich erhofft hatte und die am Ende ausblieb. Denn er war dafür nicht vorbereitet gewesen. Er war dafür nicht vorbereitet geworden von seinem Großvater. Sein Großvater hatte sich nur darauf bedacht, ihn so heranzubilden, sodass er funktioniert wie ein Objekt, wie ein Stück, wie ein Roboter, der funktionieren muss, der zu jedem Problem eine Lösung finden kann, der sofort verständig ist, der eine Verlängerung seines Willens ist, der sein Double ist, das alles. Und dafür wurde Ernst Heffer herangezogen. Nicht, um als Mensch sich selber zu empfinden, nicht, um eigene Gefühle und eigene Wünsche und Willen zu haben. Das war fehl am Platz. Sein Großvater hätte so etwas nie zugelassen, hätte darin die Wildheit seines Vaters gesehen, des Vaters, den er nie kennengelernt hat, über den jeder stumm geblieben hat und dessen Geheimnis seine Mutter ins Grab mitgenommen hat, den Vater, den er so sehr gerne gekannt hätte, den er gerne getroffen hätte, der getroffen hätte dahingehend, dass er Anschluss an etwas gefunden hätte können, dass er sich hätte an etwas anschließen hätte können, dass er so etwas wie eine Linie, eine emotionale Verbindung in seinem Leben hätte empfinden können, dass er sich nicht verloren hätte, verloren in all diesen Selbstzweifeln, dass er vielleicht das Leben von jemand anderen als Vorbild hätte sehen können, auch wenn es ein schlechtes Vorbild ist. Er hätte sich selber darin sehen können. Er hätte sich selber verstehen können, wenn er gewusst hätte, wer sein Vater war, wofür er gelebt hat, was er gedacht hat, wie er die Welt verstanden hat. Vielleicht wäre dann sein Leben mehr sinnerfüllter gewesen. Vielleicht hätte er dann Entscheidungen machen können oder nicht machen können, die davor schon gemacht worden sind. Sind denn nicht dafür Eltern zuständig, dass sie Entscheidungen machen oder nicht machen, falsche Entscheidungen fällen, die als Vorbild für die Kinder da sind, wo dann die Kinder das richtige Maß für sich selbst entdecken können. Ernst hatte in seinem Leben kein Vorbild gehabt, das Fehler gemacht hat oder das verstanden hat, was Fehler sind. Nein, er hatte in seinem Leben ein Vorbild gehabt, das immer darauf bedacht war, perfekt zu sein. Das immer darauf bedacht war, perfekt in einer Gruppe zu funktionieren. Dahingehend, als er begann, dieses Verhalten, dieses perfekte Verhalten anzuzweifeln, so hatte er nichts, woran er es festmachen konnte. Es war nur sein Gefühl. Hatte er nicht von seinem Großvater gesehen, dass alles perfekt läuft, dass alles seinen Platz hat, dass alles seinen Sinn hat, dass alles seine Notwendigkeit hat. Und er, dieser Dreikäsehoch, der von der Welt keine Ahnung hat, wie kommt er dazu, das alles anzuzweifeln? Sein Großvater, der so viel erreicht hatte, der in seinem Leben das alles aufgebaut hat, der auch, wenn man so will, Masseverwalter dieses ganzen Familienerbnisses war, dieser Familie, zu dem sich Ernst immerhin zugezählt hat, als Teil dessen ganzen Geschichte gesehen hat, der Plumer, die Plumer-Familie, doch am Ende er sie nie wirklich verstanden hat. Dieses Museum, das auch er hätte verwalten sollen, das auch er hätte am Leben erhalten sollen, dieses Museum, das für ihn immer kalt, distanziert und entfernt schien. Nein, er konnte sich nicht wirklich dafür erwärmen. Er konnte sich auch nicht dafür erwärmen, weil er seine Vaterseite niemals entdeckt hatte. Denn die steckte in ihm auch, die Geschichte von ihm. Und er hatte sich auch oft in dieser Hütte darüber aufgeregt, dass er eigentlich nie seine Wurzeln hatte finden wollen, dass er sich nie auf die Suche nach seinem Vater begeben hatte. Denn die Suche nach seinem Vater wäre ein Affront für seinen Großvater gewesen. Ein Affront, den er so nicht bereit war zu riskieren, wodurch sein Großvater alles in die Wege geleitet hat, um diesen Enkel zum Mannen zu machen, um aus diesem Enkel die Wildheit seines Vaters herauszutreiben. Er war treu seinem Großvater ergeben gewesen, treu in all seinem Leben, hat all seine Wünsche, all seinen Willen, jedes seines Willens seinem Großvater geopfert. Und dann in der Hütte, wo er gestrandet war, wo er schiffsbrüchig geworden war und sich noch gerade und gerade in die Zivilisation, in das Leben gerettet hatte, dann mehr und mehr merkte er, dass das Opfer, das er gebracht hatte, viel zu groß war, vergebens war, dass das Opfer, das er erbracht hatte, ihm nichts gebracht hat. Nur ein Lächeln, nur ein Wohlwollen, sonst gar nichts, nur ein "Du hast es gut gemacht" von seinem Großvater. Und dieses "gut gemacht" lobte niemals das, was Ernst wirklich wollte, das, was er wirklich aus sich selber machen wollte, sondern nur, dass er es geschafft hatte, eine identische Kopie seines Großvaters zu sein, so sich so zu verhalten, wie sein Großvater auch sich verhalten würde, sich so zu verhalten, wie sein Großvater ihn programmiert hat, ihn aufgezogen hat wie eine Aufziehpuppe. Du hast es gut gemacht. Du bist so wie ich. Du darfst so sein wie ich. Da und nur da werde Ernst, Zuspruch und Wohlwollen bekommen. Nicht, dass er versucht hätte, sich selber herauszufinden. Und nun schien all diese Sachen wieder hervorzukommen. Diese Enttäuschung in seinem Leben, diese Unfähigkeit, sich selber zu erfahren, diese Unfähigkeit, aus dieser Lage herauszubrechen. Und Miriam, die sich vor ihm entblößt, die sich auszieht, sie ist ein Reiz dieser Welt dort draußen. Sie ist dieser Reiz, was auch der Schönheit der Welt dort draußen nennt. Ist sie nicht eine schöne, attraktive Frau? Ist sie nicht eine reizende Frau? Das alles könnte Ernst haben. Das alles könnte er von der Welt dort draußen sehen. Die Welt dort draußen genießen, jeden Moment von ihr genießen. Sie leben, sich selbst darin leben, sich selbst darin verlieren, von Tag zu Tag zu leben, die Momente auszukosten. Das alles könnte er machen, wenn er wüsste, wer das alles genießen würde. Wenn er wüsste, dass er das alles nur für sich selber genießen kann. Wenn er wüsste, wie er sich von dem Diktum und dem Maßstab seines Großvaters befreien könnte, so dass er jeden Moment seiner Freizeit, seines Lebens genießen könnte, ohne dass er sofort die rügenden Worte seines Großvaters wahrnehmen würde, ohne dass er spüren würde, dass sein Großvater sein Verhalten missbilligt. Einfach frei zu sein, einfach sich von all dem zu befreien und nur den Tag zu leben, das Leben voll zu genießen und nicht spartanisch sich hier in diese Berghütte zu verschließen, die nichts anderes als Flucht ist. Flucht vor der Welt dort draußen. Ernst ist sich darüber im Klaren. Ernst weiß es ganz genau. Doch er kann sich nicht helfen. Er weiß sich nicht zu helfen. Und Miriam, die in seine Welt getreten ist, diese unbekannte Frau, die er nicht kennt, sie spiegelt diesen Reiz der Welt dort draußen. So schön könnte er leben. Das alles könnte er haben. Und er sieht sie. Er sieht sie mit begehrend und verschlingenden Augen an. Den Reiz der Welt. Und für einen Moment hat er all diese Enttäuschungen, die er durchlebt hat, vergessen. Für einen Moment ist das alles beiseite gewischt. Und sein Leben, der Augenblick, erhält eine neue Dimension. Eine neue Dimension durch den Glauben, dass es möglich sei, durch den Glauben, dass man neu anfangen kann, dass man das, was man bis dorthin nicht gefunden hat, vielleicht doch noch finden kann, dass man es vielleicht doch noch schafft, auch wenn man nicht weiß, was es ist, auch wenn man im Meer, im riesigen Meer nach etwas sucht und sich darüber nicht klar ist, was man sucht und immer Gefahr läuft, dass man ertrinken wird, dass man trotzdem irgendwo den Glauben nicht verliert, dass man irgendwo an Land kommen wird, dass man irgendwo etwas finden wird, einen Schatz, was auch immer, was einem helfen wird, aus seinem Leben einen Sinn zu machen. Und dieser Reiz, der strömte durch diese Tür, die hinter Miriam verschlossen ist, diese Frau, die entschlossen scheint, diese Frau, die ihn anblickt, die ihn verzehrt, die vielleicht für ihn da ist, hierher geschickt worden ist. Wer weiß, Ernst will sie nicht wegschicken. Ernst kann sie nicht wegschicken. Er kann die Tür vor der Welt dort draußen nicht verschließen. Er braucht diese Welt dort draußen. Er merkt mehr und mehr, dass die Welt dort draußen ihm Sinn gibt, dass die Welt dort draußen ihm Verständnis gibt, dass die Welt dort draußen ihm Kraft gibt, ihm Hoffnung gibt. Hoffnung, dass er vielleicht doch noch eine Entscheidung treffen kann. Eine Entscheidung über seine Zukunft. Eine Entscheidung darüber, dass er versteht, was in dieser Berghütte geschieht. Dass er versteht, dass das keine Lösung auf die Dauer ist. Dass das nur mittelfristig ist, dass das mit einem Fristdatum versehen ist und dass er aus dieser Berghütte hinausfliehen muss, hinaus in die Welt hineingehen muss, dass er in der Welt stehen muss, auch wenn sie voller Gefahren ist, auch wenn sie in sich selbst die Möglichkeit beinhaltet, zu versagen, nicht perfekt zu sein, nicht dem Großvater zu genügen, kein Wohlwollen des Großvaters auf sich zu ziehen. Der Großvater, dessen Omnipräsenz immer noch allgegenwärtig ist, auch nach seinem Tod konnte Ernst sich nicht von seinem Großvater befreien. Dass er so weit ist, dass er sich so entwickelt, dass ihm die Gedanken, die Erziehung, all das, was sein Großvater von ihm wollte, dass das alles bedeutungslos wird, dass er frei ist, dass er sich davon befreien kann, dass er den Reizen und die Reize leben kann, voll ausleben kann, dass er für den Moment leben kann und sich selbst vergessen kann. Und er sieht Miriam, er sieht diese wunderschöne Frau, diese attraktive Frau. Und sie scheint auch etwas Trauriges zu sein. Trauriges von der Welt dort draußen, Abgestumpftheit von der Welt dort draußen, Enttäuschungen. Vielleicht hat sie auch das wahrgenommen, was Ernst wahrgenommen hat. Vielleicht hat sie auch die Sinnlosigkeit und die Leere des Daseins wahrgenommen. Man muss sich selbst vergessen. Man kann nicht über den Sinn des Lebens nachdenken, denn sonst wird man wahnsinnig. Sonst verlässt einem der Verstand, denn das Leben dort draußen scheint wirklich keinen Sinn zu haben. Oder man kann diesen Sinn selber nicht erkennen. Er ist verschüttet. Der Sinn ist verschüttet. Der Sinn ist nicht sichtbar. Er ist verworren. Oder auch der Verstand. Der menschliche Verstand ist zu primitiv, um den Sinn des Lebens zu verstehen. Was auch immer. Ernst. Für Ernst waren diese Fragen immer ermüdend. Ernst konnte sich und wollte sich zum Schluss dann nicht mehr über diese Fragen biegen, sein Verstand, seine Gehirnwindungen nicht mehr ausdrehen lassen, denn so fühlte es sich an, dieser Schmerz über solche Sachen nachzudenken. Es war so, als ob jemanden die Gehirnwindungen herausgedreht werden würden, als ob man mit sich selbst im Ring ist, dahingehend im Ring, da man den Sinn des Lebens, dass man danach eifert, ihn entdecken will, um sich selbst Hoffnung zu geben, um sich selbst irgendwie aus seiner Lage heraus zu befreien, um sich selbst zu vergewissern, dass das Leben, das man bis dorthin gelebt hat und die Zukunft, für die man leben wird, dass das alles erstens in einer Linie ist und zweitens, dass es überhaupt noch einen Sinn hat. Dass es überhaupt noch einen Sinn hat, weiterzumachen, weiterzuatmen, sich auf den Beinen zu halten, irgendwo hinzugehen, dass das, was man jeden Tag macht, die Essen, sein Essen auf den Beinen zu stellen, die Mahlzeiten, die man zu sich nimmt, dass das alles einem größeren Ziel folgt. Es wird schlimm dann, wenn man wahrnimmt, dass es alles nichts und wieder nichts ist. Dass das Ziel, wofür man sich reckt, wofür man sich ausstreckt, was man unbedingt erreichen will, dass dieses Ziel am Grunde, am Ende nichts anderes als Wunschgedanke ist, dass man eigentlich dieses Ziel nur selber gesetzt hat, dass es kein größeres Ziel, keinen größeren Sinn im Leben gibt, nichts anderes, als dass man sich selbst darin etwas vorgestellt hat, dass man sich selbst einen Sinn in all dem gesetzt hat. So funktioniert das Leben nicht. So funktioniert das Leben dahingehend nicht, weil man immer geglaubt hat, dass das, was man macht und der Weg, den man folgt, immer etwas Besonderes ist. Weil der Mensch bis dahin immer geglaubt hat, dass er etwas Besonderes ist und dass jede Handlung, die er macht, über sich selbst hinausgeht. Dass das, was wir machen, nicht nur mit uns selber zu tun hat, sondern einen höheren Sinn hat. Es wird dann schwierig für den Menschen einzugestehen, dass das alles nur Hirngespinste sind, dass seine eigene Handlungen, dass das, was er macht, am Ende keinen größeren Sinn hat, nichts ist, sondern diese Sinngebung, wie jeder andere auch ist. Jeder Mensch hat seine eigenen Wünsche, jeder Mensch hat seine eigenen Ziele. und dass diese Ziele im Grunde nichts anderes als individuell sind und es dann vom Menschen abhängig ist, ob dieser Sinn, den er sich selber gesetzt hat, ob der ihm Erfüllung gibt oder ob er ihn ausmergelt, ihn abmagert und zur Verzweiflung bringt. Man muss von Moment zu Moment leben. Das war der Schluss, den Ernst und zu dem Ernst gekommen war, von Moment zu Moment. Denn die großen Fragen, die sind ermüdend, die großen Fragen, die sind erschwerend. Man kann sie nicht beantworten. Es ist unmöglich, dass der menschliche Verstand sich darüber hinwegsetzen kann, dass er in diese Erde eingebettet ist, dass er in seinem Körper gefangen ist. Es ist unmöglich, geht nicht. Es funktioniert nicht. Miriam, sieh dir ernst an. Mehr und mehr gewinnt sie die Oberhand über ihre Gefühle, über ihre Entschlossenheit. Mehr und mehr hat sie das Gefühl, dass sie resolut sein kann, dass sie diese Frau sein kann, dass sie diese Frau sein kann, die ihr Begehren durchsetzen will. Und sie wird für einen Moment wieder sehr bange. Wie geht's weiter? Was wird geschehen? Sie hat sich nun völlig entblößt, ausgezogen, steht vor Ernst. Dieser Körper, dieser schöne Körper, für den sie so oft Komplimente bekommen hat, meistens von Fotografen und neidische Blicke von ihren Kollegen, diese beiden Pole zwischen dem einen Extrem, zwischen den beiden Extremen. Dieser Körper hat sich zwischen den beiden Extremen geformt, zwischen Wohlwollen und Lobpreisungen einer und Hass und Verachtung und Neid anderer. Doch dieser Körper, der spiegelte sich nicht. Für sie, diesen Körper, den sie immer der Welt präsentierte, der eigentlich nicht ihr eigener war, durch den sie sich nicht selber erfahren hatte. Sascha, mit dem sie zusammen war, Sascha, durch den sie sich beim Sex erfahren wollte, konnte diesen Körper nicht erfahren, konnte ihr Miriam nicht das Gefühl geben, dass sie sich durch diesen Körper erfahrt, dass sie sich als Frau erfährt, dass sie versteht, sich selbst versteht, dass sie spürt, dass ihr Körper Wünsche hat. Dieser Körper, auf den so viele Bilder, auf den so viele Vorstellungen, sexuelle Fantasien von sehr vielen Männern gemalt waren. Dieser Körper, der gehörte ihr eigentlich nicht. Mehr und mehr verstand sie, dass sie sich noch nicht selber erfahren hat. Und dann stand sie vor Ernst. Es denkt sich immer und immer wieder, dass sie sich darüber eigentlich noch keine Gedanken gemacht hat, wie ihr Körper von jemandem wahrgenommen werden soll, den sie mag, für den sie da sein will. Soll sie als sexuelles Objekt wahrgenommen werden? Soll dieser Mensch nur ihre Hüften, ihre breiten Hüften, ihre schöne Figur sehen? Soll sie sehen, dass sie etwas Besonderes ist? Soll sie sehen, dass sie etwas als Frau etwas Besonderes ist? Soll sie so wie andere Frauen, wie andere Models sie betrachten? Soll sie daran, an deren Neid, an deren Misswohn sich ergötzen und sich vorstellen, dass sie etwas Besonderes ist? Dass Männer in ihr etwas Besonderes sind? Soll sie sich daran erfreuen, dass sie anders ist? Oder soll sie hoffen, dass der Mann, mit dem sie zusammen ist, in ihr etwas Besonderes sieht? Sieht, dass dieser Körper nicht irgendein Körper aus einer Reihe von vielen ist, dass dieser Körper verwechselbar ist, dass man diesen Körper austauschen kann. Nein, sondern dass dieser Körper etwas Besonderes ist, dass dieser Körper sie signalisiert, Miriam, das Besondere hervorgibt. Die Gedanken in ihr widerspiegelt, die Haltung, die sie eingenommen hat über die Jahre, nachdenklich war, vielleicht gelegen ist, vielleicht Sport betrieben hat, all diese Gedanken, all diese Emotionen, All diese Erfahrungen, die sich dann in ihrem Körper widerspiegeln, die sich in ihrem Gang widerspiegeln, so wie sie geht, so wie sie durch die Welt stapft, so wie sie sich die Welt aneignet, dass dieser Körper dann ein Teil von ihr ist, eine Verlängerung von ihr ist, dass dieser Körper, den sie nun entblößt, den sie vor Ernst setzt und gesehen werden will, dass dieser Körper nur ihr ist und nur ihr eigen, dass sie sich selbst durch diesen Körper erfahren kann, wie sie wahrgenommen werden wird, dass dieser Körper dem Mann, der sie sieht, betrachtet, das Gefühl gibt, die Fantasien gibt, mit denen Miriam gerne sich schmücken würde, nicht irgendwelche sexuellen Fantasien, die jeder andere hat, über sie zu besitzen, über sie zu herrschen, sondern sie zu verstehen, dass dieser Körper ihren Charakter ausstrahlt, ihre Wünsche ausstrahlt, ihr Willen ausstrahlt und dass die Person, die diesen Körper sieht, die diesen Körper begehrt, mit ihrem Wünschen, mit ihrem Sein, mit ihrem Verlangen sich vermischt, dass sie sich mit dem Verlangen anderer auf halbem Weg treffen kann, dass sie dadurch den richtigen Anschluss, den richtigen Moment finden kann, dass sie die Person finden kann, die wirklich zu ihr gehört, dass sie sich selbst dahergehend erfahren kann und dass sie vielleicht, so hofft Miriam, sich selber erkennen kann, dass sie ihr dabei geholfen wird, sich selber zu erkennen, sich selber zu verstehen, wer ist sie nun wirklich, dass sie diesen Selbstzweifel vergessen kann, die sie oft hat, nachdem das Make-up von ihrem Gesicht abgewischt wird, als ob ihr ganzer Charakter leer wäre, als ob dort sich nichts befinden würde, dass sie diese Gedanken halt abstreifen kann, dass ihr Gesicht sehr wohl Formen hat, dass ihr Gesicht sehr wohl Ecken und Kanten hat und dass ihr Gesicht sehr wohl einen Charakter imprägniert hat, ein Charakter, der bis dahin noch nicht zum Vorschein gekommen war und hatte sie nicht einen wirklich riesigen Schritt nach vorne getan. Sie hatte sich etwas getraut, was sie sich davor nicht mal denken getraut hätte. Sie stand vor ihr nackt. Sie war resolut geworden. Sie ist resolut. Sie weiß, was sie will. Sie weiß, was sie nicht will. Sie ist entschlossen. Und sie sieht auch entschlossen ernst ins Gesicht. Das bin ich. Das bin ich. Mit all meinen Macken. So wie ich wirklich bin. Das verlange ich. Und das ist mein Verlangen. Und sie versuchte in ihren Augen, in ihrem Gesicht, dieses Verlangen, das in ihrem Kopf sich schon konstruiert hatte, in ihr Gesicht wieder zu spiegeln, sodass ihr Gesicht den Ausdruck vollends durchleben und erleben würde. Ernst steht vor Miriam. Für einen Moment ist er sprachlos. Er weiß nicht, was er tun soll und ist nachdenklich.